Guten Morgen, jetzt versuche ich es nochmal. Guten Morgen, liebe Damen und Herren. Ein bisschen Stau ist noch an der Garderobe. Hier vorne sind noch eine ganze Reihe Plätze frei. Die dürfen Sie auch gerne noch einnehmen. Sie brauchen auf gar keinen Fall stehen. Ich hoffe, Sie hatten einen informellen schönen Abend gestern und haben gut geschlafen und sind frisch und munter wieder hierher gekommen. Ja, gestern gab es ja eine ganze Reihe von Input. Ein Resümee ist da schwierig. Ich versuche es mal mit so ein paar kleinen Stichpunkten. Also wir haben insbesondere auch im zweiten Teil des Nachmittags gestern gesehen, es wird ganz hart und viel an der Umsetzung gearbeitet. Es gibt da sehr unterschiedliche Umsetzungsstände. Also wir haben eine Reihe von kritischen Punkten gehört. Im Nachgang zur Veranstaltung gestern wurden aber auch noch eine ganze Reihe von Beispielen und Erfahrungen berichtet, die sehr gut laufen. Also es gibt unterschiedliche Umsetzungsstände und es wird an allen Ecken und Enden hart gearbeitet. Wir haben hier gesehen, dass es ja auch eine gewisse, in der ersten Runde eine gewisse Kaskade gab vom Bund zu den Ländern, zu den Kommunen. Frau Bastians hat nochmal betont, naja, letzten Endes müssen die Kommunen dann sozusagen auch, ich will nicht sagen alles ausbaden, aber sind sozusagen dann auch diejenigen, die zuletzt dann tätig werden können, wenn alle anderen Entscheidungen getroffen werden können. Das heißt, es kommt immer darauf an, was passiert eigentlich nach der nächsten Stufe, wer ist da noch dran und muss Sachen lösen und all das muss in dem Prozess bedacht werden, damit es auch zeitlich passt, denn wir haben auch Herrn Dr. Schmachtenberg gehört, zeitlich sieht er da sozusagen auch keinen Plan B. Wir haben gehört, wie wichtig die Partizipation im weiteren Prozess ist und auch die Fragen der Transparenz, wie es nun weitergeht, damit alle entsprechend handeln und agieren können. Und wir haben auch gesehen, dass es auf der einen Seite die große Administration gibt, die es jetzt zu bewältigen gilt, aber eben auf der anderen Seite das normative Element dieses Gesetzes nicht aus dem Blick verloren werden darf, nämlich das, was sozusagen an Sinn hinter dem Gesetz steht und auch die Rollen, die neu eingeübt werden müssen diesen Aspekt, dem gilt es Raum zu geben, das wurde gestern auch nochmal gesagt, auch angesichts der großen administrativen Leistung, die von allen jetzt gerade erbracht wird. Ja, man sollte denken, das Gesetz ist jetzt sozusagen der rote Faden, der Anker in diesem ganzen Prozess. Wir haben auch gestern aber gehört, dass es als lernende System bezeichnet wurde, das Gesetz. Ich bin jetzt sehr gespannt, was der Jurist dazu sagt, zu dieser Interpretation. Wir haben heute Morgen einen sehr spannenden Impuls, nämlich von Wolfgang Eicher. Er ist Vorsitzender Richter am Bundessozialgericht des 8. Senats AD, war seit 1992 Richter am Bundessozialgericht, wurde dann 2007 zum Vorsitzenden Richter am Bundessozialgericht und übernahm den 7. und 8. Senat. Er ist außerdem Mitglied des Richterrats gewesen, des Bundespersonalausschusses und des Landesjustizprüfungsamtes. Viele Ämter und gehörte zum Präsidialrat des Bundessozialgerichts. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie er war auch gestern den ganzen Tag schon da, das alles wahrgenommen hat und nun mit der juristischen Brille betrachtet. Herzlich willkommen, Herr Eicher.
Ja, meine Damen und Herren, wie soll ich anfangen? Ich wage heute mich an ein Thema heran, ja, ich sage bewusst, ich wage, das juristisch hochkomplex ist und gestern im Grunde nur schlaglichtartig angesprochen worden ist oder wirklich nur angesprochen worden ist mit der Formulierung Rehabilitation wie aus einer Hand. Nachdem Herr Schmachtenberg gestern Saarbrücken Frankreich zugeschlagen hat, möchte ich hierauf eine kurze Anmerkung in französischer Sprache nachsenden. Onisvaki Malipons. Also meine damit, vielleicht hat es seine Bedeutung, dass man dieses Thema gestern immer nur so angedeutet hat, weil es meines Erachtens so kompliziert ist, dass es Nichtjuristen kaum verständlich zu machen ist. Deshalb sehen Sie mir nach, wenn Sie mich unter Umständen an bestimmten Stellen nicht verstehen. Ich versuche das Thema so zu formulieren, dass es auch Nichtjuristen begreifen. Das ist allerdings sehr, sehr schwer. Wenn Sie sich die Überschrift meines Vortrags anschauen, dann werden Sie feststellen, das ist wohl provokativ oder provokant gemeint. Wenn ich hier das Wie weglasse, das ist mir auch schon an anderer Stelle vorgehalten worden. Es ist aber ein Wie gesagt, nicht Reha aus einer Hand, sondern Wie. Ich habe außerdem bei dieser Überschrift noch an der hinteren Stelle ein Ovidius Zitat, also ein lateinischer, bekannter lateinischer Hexameter ist das, beigefügt, um deutlich zu machen, um was es hier geht. Es geht im Grunde um ein zentrales Anliegen des Bundesteilhabegesetzes, das aber fast totgeschwiegen wird in der allgemeinen Diskussion. Es wird immer nur gesagt, das ist eben die trägerübergreifende Koordination, das ist sinnvoll. Und die Zuständigkeitsklärung möglichst ein einziger Leistungsträger, ein einziger Reha-Träger soll hier tätig werden. Wir wollen uns das im Einzelnen mal anschauen, ob das so richtig ist. Und zwar vor dem faktischen und rechtlichen Hintergrund, dass wir seit Jahrzehnten oder dass der Gesetzgeber seit Jahrzehnten mit einer ungeheuren Trägervielfalt im Rehabilitationsrecht zu kämpfen hat und daran ja im Grunde schon bei Einführung des SGB IX gescheitert ist. Auch da hat man schon überlegt oder hat man schon versucht, eine einheitliche Rehabilitation mit einem einzigen Reha-Träger hinzukriegen. Das ist kläglich gescheitert und das hat man auch mit dem Bundesteilhabegesetz nicht hinbekommen. Im Gegenteil, selbst die im Wege eines gewissermaßen Rehabilitationsaktes aus der Sozialhilfe ausgegliederte Eingliederungshilfe ins SGB IX ist wieder versehen mit einer Vielzahl von Trägern. Nicht einmal die Eingliederungshilfe selbst ist also, hat man geschafft, unter eine einzige Trägerschaft hinzukriegen. Es bleibt also bei diesem faktischen und rechtlichen Hintergrund der ungeheuren Vielfalt der Trägerschaft, sodass der Versuch, hier ein koordinierendes, ein trägerübergreifendes Verfahren, Reha-Verfahren hinzubekommen, fast schon einer der berühmten Quadratur des Kreises gleicht. Dies gilt umso mehr, als der Gesetzgeber mit dem Paragraphen 14 und Paragraphen 15 im SGB IX, also in der ursprünglichen Fassung, die gelten jetzt noch, schon Regelungen eingeführt hat, die in der Praxis über Jahre hinweg von den Behörden und von den Gerichten teilweise bewusst übersehen worden sind, weil man sie einfach nicht anwenden wollte, weil sie zu kompliziert seien in der Anwendung. Ich wage die Behauptung, oder sagen wir so, ich befürchte, dass mit dieser Neuregelung die Bereitschaft der Behörden und Gerichte nicht größer sein wird, die Normen anzuwenden. Schauen wir uns das im Einzelnen mal an. Denn man kann sich ein Bild über die Bedeutung der Neuregelungen dieses trägerübergreifenden Rehabilitationsverfahrens nur dann machen, eine valide Grundlage sorgen, wenn man das alte Recht kennt, also das bis 31.12.2017 geltende Recht und das dann vergleicht mit der Neuregelung. Wie sah es also mit der trägerübergreifenden Zusammenarbeit im Rehabilitationsverfahren insgesamt aus? Ich will jetzt nicht nur eingehen auf den Paragraphen 14, also auf die Zuständigkeitsfragen, sondern auch generell auf die Regelungen, die das trägerübergreifende Verfahren betreffen. Wir haben hier einmal die Regelung der Servicestellen, die allerdings bis Ende 2018 abgeschafft werden sollen. Trägerübergreifende Servicestellen, die beratend, unterstützend tätig sein sollen, die sich in der Praxis offenbar nicht bewährt haben. Ich kann es nicht nachprüfen, aber das ist jedenfalls als Grund genannt worden, ob hier die externe Beratung, die ja gestern angesprochen worden ist, einen gewissen Ausgleich schafft, lassen wir mal an dieser Stelle noch dahinstehen. Wir haben bis Ende des Jahres 2017 außerdem die Regelungen über das persönliche Budget, die auch fortgeführt werden, an einer anderen Stelle, ohne große wesentlichen Änderungen. Diese Regelungen des persönlichen Budgets sind, was die Rechtsprechung betrifft, was die Wissenschaft betrifft, noch völlig unausgegoren. Also es ist völlig ungeklärt, was das dogmatisch dahinter steht. Wie die Fragen, die sich im Rahmen dieses persönlichen Budgets stellen, die rechtlichen Fragen, wie die zu lösen sind. Also wir hatten hier schon einen Bereich oder haben einen Bereich, der trägerübergreifend zu beachten ist, der allerdings in sich noch völlig unausgelotet ist. Es gibt zwei Entscheidungen des BSG dazu, aber die beantworten nur marginale Randfragen, ohne dass jetzt die Grundstruktur dieses persönlichen Budgets überhaupt diskutiert wird. Kommen wir zu der wesentlicheren, und das macht auch dieses persönliche Budget noch in besonderer Weise problematisch, die besondere Regelung des Paragraphen 14, also über die Zuständigkeit bei Rehabilitationsverfahren. Eine vereinfachende Regelung. Der Gesetzgeber hatte jedenfalls vor Augen, und das hat er auch jetzt mit der Regelung, dass man ein möglichst einfaches, schnelles Verfahren zur Klärung der Zuständigkeit in diesem komplexen Rehabilitationsträgersystem schafft, das nicht zulasten des behinderten Menschen gehen darf. Soll also im Sinne des behinderten Menschen eine möglichst schnelle Klärung in dem Sinne erfolgen, dass auch möglichst ein Leistungsträger, und das ist auch mit dem Wie verbunden. Ich kann nicht von einer Leistung wie aus einer Hand reden, wenn nicht dabei formal nur ein Leistungsträger agiert. Wenn also mehrere Leistungsträger agieren, die mehrere Rechtsbereiche ihrem Handeln zugrunde legen, dann ist es nie und nimmer ein Handeln wie aus einer Hand. Also das Minimum für ein Handeln wie aus einer Hand ist, dass ein einziger Leistungsträger nach außen hin dem Leistungsberechtigten entgegentritt. Und das war auch immer das Ziel des Paragraphen 14, dies so weit wie möglich hinzubekommen. Der Gesetzgeber hat diesen Paragraphen 14 nur höchst unvollständig, unvollkommen und teilweise missverständlich formuliert, und es war Aufgabe der Rechtsprechung des BSG, hier klärend den 14 praktikabel anwendbar zu machen. Ich meine, das BSG hat das in einer einfachen, griffigen Form geschafft. Ich will sie Ihnen auch einfach und griffig darstellen. Erste Frage: Wenn ein Antrag bei einem Leistungsträger eingeht, hat der Leistungsträger zu prüfen, ist es ein Reha-Antrag. Das bestimmt sich nicht danach, ob der das als Reha-Antrag bezeichnet, sondern nach dem sogenannten Meistbegünstigungsprinzip, was er in der Sache will, egal wie er es formuliert. Der muss auch nicht wissen, dass die Leistung, die er haben will, eine Reha-Leistung ist, sondern der will etwas haben, und das ist dann als Reha-Antrag zu verstehen, wenn ein vernünftiger Antragsteller das auch als Reha-Antrag verstehen würde, wenn er wüsste, was eine Reha-Leistung ist im Einzelnen. Also das sind hypothetische Fragen, die hier gestellt werden. Das ist die erste Prüfung. Zweite Prüfung: Handelt es sich überhaupt bei dem Angegangenen um einen Reha-Träger? Nur wenn diese beiden Voraussetzungen vorliegen, sind wir beim Paragraphen 14. Sonst sind wir nicht bei Paragraphen 14. Der angegangene Reha-Träger hat dann zu prüfen, binnen 14 Tagen ist er zuständig für die Leistung. Einfache Lösung des BSG: Wenn er binnen 14 Tagen nicht weitergibt, ist er für alle denkbaren Reha-Leistungen zuständig. Beißt keine Maus einen Faden ab. Also hat dann alle Leistungen zu erbringen, egal ob er zuständig wäre. Er wird zuständig aufgrund seiner Nichtweiterleitung. Und zwar, ob er jetzt, gibt zwei Varianten: Ich kann weiterleiten in vollem Umfang, ich kann teilweise weiterleiten, wenn ich nur für einen Teil der Reha-Leistung zuständig bin. Wenn er nicht weiterleitet, ist er insgesamt zuständig. Einfache Lösung. Gibt er weiter an einen zweiten, auch einfache Lösung, dann ist der sogenannte Zweitangegangene, für alles zuständig. Beißt keine Maus in Faden ab, der kann nicht weiterleiten. Der bleibt, ist und bleibt zuständig. Er bringt auch keine vorläufige Leistung, der wird aufgrund dieser Regelung zuständig. Dritte Variante: Es wird, und das ist der einzige Fall der pluralen Trägerschaft nach dem bisherigen Recht, der Reha-Träger gibt den Reha-Antrag teilweise weiter, weil er der Meinung ist, nur Teile gehören an einen anderen und der behält einen Teil, für den er sich für zuständig hält. In diesem Fall haben wir es mit einer pluralen Trägerschaft zu tun. Der einzige Fall nach bisherigem Recht. Und es gibt immer nur eine Weiterleitung, mehr nicht. Gleichwohl hat das Bundessozialgericht immer betont, und das hat den Rehabilitationsträgern Schwierigkeiten gemacht, dass der eigentlich Zuständige aus der Verantwortung nicht ganz entlassen wird. Nach außen, also extern, gibt es zwar nur einen Träger, der die Leistung zu erbringen hat, aber intern muss er sich abstimmen mit den anderen möglichen zuständigen Rehabilitationsträgern. Und jetzt sind wir bei diesem Verfahren, das der Gesetzgeber jetzt gewählt hat. Und da hat er also angesetzt und hat genauere Regelungen gemeint, schaffen zu müssen. Unser Hinweis darauf, dass die anderen Leistungsträger, Rehabilitationsträger zu beteiligen sind, und zwar im Verwaltungsverfahren wie im Gerichtsverfahren sind sie beizuladen, bedeutet, dass ganz die allgemeinen Amtsermittlungsregelungen, § 20 SGB X gelten, wobei, erlauben Sie mir hier einen Exkurs. Das habe ich gestern auch immer wieder gehört und ich kann es nicht einfach so stehen lassen. Es habe ein grundsätzlicher Wechsel stattgefunden von der einrichtungszentrierten Leistung zur personenzentrierten Leistung. Es ist grundeinfach falsch. Es ist falsch. Wir haben immer betont, es gibt keine einrichtungszentrierte Leistung. Die Leistung der Eingliederungshilfe war und ist schon immer personenzentriert. Wenn das in der Praxis anders gehandhabt worden ist, dann ist das kein grundsätzlicher Wechsel im Recht, sondern dann wird der Praxis nur gesagt, das habt ihr schon immer falsch gemacht. Aber das ist kein genereller Wechsel, wie das dargestellt worden ist. Also schon bisher ist dann im Rahmen der allgemeinen Amtsermittlung der Gesamtbedarf zu prüfen gewesen, mit Hilfe aller anderen denkbaren Rehabilitationsträger. Und da gab es allerdings nur im SGB IX allgemeine Handlungsanweisungen in § 10 bis 13. Wenn wir hier auf der einen Seite die Interessen des Leistungsberechtigten haben, dem es im Grunde egal ist, wer die Leistung erbringt, der will die Leistung haben. Und ob das jetzt von A, von B oder von ist, er will es aber möglichst nicht von zwei oder drei, das macht die Sache kompliziert. Ich rede jetzt vom Normalfall, es gibt auch andere Fälle, in denen man sagt, nee, ich will es aber genau von dem haben. Aber ich rede jetzt von dem Normalfall. Wenn wir uns die andere Seite anschauen, wenn es um die Kostentragung geht, da sieht die Sache anders aus. Da hat natürlich der Rehabilitationsträger, der eigentlich nicht zuständig ist, aber zuständig geworden ist, ein Interesse daran, dass das Geld, das er verausgabt hat, von dem wieder reinkommt, der von seiner Leistungspflicht befreit worden ist, also von dem eigentlich Zuständigen. Und da war die Rechtsprechung des BSG auch ganz einfach, egal über welche Norm man jetzt kommt, über 104, 102, SGB X analog oder über 14 Absatz 4, derjenige, der eine Leistung erbringen musste aufgrund des 14, für die er eigentlich nicht zuständig ist, bekommt bis Ende des Jahres diese Leistung erstattet, wenn sie rechtmäßig erbracht worden ist. Verschuldensgesichtspunkte spielen keine Rolle oder Zurechnungsgesichtspunkte nach der bisherigen gesetzlichen Regelung. Wobei ich nicht verhehlen will, dass auch hier immer wieder Versuche gestartet worden sind, auch in der Kollegenschaft, dieses Prinzip aufzuweichen. Glücklicherweise ist das bisher nicht geschehen. Jetzt lassen wir mal im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit die ungelösten Probleme, nicht alle Probleme sind gelöst, die lassen wir mal beiseite, aber die sind alle lösbar mithilfe dieser Grundkonzeption. Was hat der Gesetzgeber nun aus diesem Rechtszustand für die Zeit ab 01.01.2018 gemacht? Zunächst einmal, die Servicestellen, habe ich schon gesagt, werden geschlossen zum 31.12.2018. Ob das jetzt ein großer Verlust ist, weiß ich nicht, kann ich schlecht beurteilen. Angeblich sind sie nicht angenommen worden. Die externen Beratungsstellen sind jedenfalls kein Ersatz dafür, kein vollwertiger. Ich will nur mal darauf hinweisen, dass erstens in der Gesetzesbegründung steht, das ist ein niedrigschwelliges Angebot. Zweitens, diese Beratung findet statt im Vorfeld des Verwaltungsverfahrens, also Widerspruchsverfahren, Klageverfahren gibt es nicht mehr insoweit. Was das überhaupt bedeutet, inwieweit Rechtsberatung hier stattfindet, ist noch völlig ungeklärt. Zudem haben wir ein typisches Konstrukt für die letzten Jahre, insoweit als man ja, hier eine Förderung aufgrund von Richtlinien ins Gesetz aufgenommen hat. Und die Sache wird hier noch von der Systematik her, von der Dogmatik her schwieriger als, und das musste ich einfach mal klar machen, der Betroffene oder die Betroffenen keinen unmittelbaren Anspruch gegen die Beratungsstelle haben. Die Beratungsstellen haben einen Förderungsanspruch. Der Betreffende kann theoretisch hinkommen, sagt, nee, dich beraten wir nicht. Das Ganze läuft dann unter der Flagge Erprobungsmodell. Also das ist eine hochproblematische Geschichte. Man kann natürlich als Gesetzgeber, wie es der Herr Schmachtenberger sagte, das ist ein lernendes System. Ich habe da sowieso meine Schwierigkeiten mit dem lernenden System. Ich würde eher von einem lehrenden System sprechen. Und wenn ich jetzt ganz modern sein will, von einem interaktiven System, aber ein lernendes System, das entspricht nicht meiner Vorstellung von legislativer Tätigkeit. Der Gesetzgeber hat etwas vorab zu klären und muss sich klar darüber sein, was er für richtig hält, dann macht er ein Gesetz. Da kann ich noch akzeptieren, dieses seit Jahren immer üblichere Verfahren des Trial and Error. Also ich versuche mal was, bin aber zu dem Zeitpunkt überzeugt davon, dass es richtig ist. Und wenn das dann nicht klappt, so wie ich mir das vorgestellt habe, dann korrigiere ich wieder. Das ist noch was anderes als das, was jetzt mit dem lernenden System propagiert wird. Gut, das aber nur nebenbei. Das persönliche Budget gibt es wie bisher oder wird es wie bisher geben. Die Probleme sind die gleichen. Insbesondere, ich will nur mal die praktischen Probleme, die an uns immer herangetragen worden sind, bei Gericht, die sie allerdings glücklicherweise nie lösen mussten. Der Betroffene kriegt einen bestimmten Betrag auf die Hand. Im Gesetz steht drin, dieser Gesamtbetrag darf aber nicht höher sein als die Einzelleistung. Warum brauche ich dann ein Budget? Und jetzt stellt man nachher fest, ja, es ist aber zu wenig. Das ist zu wenig, ich komme nicht damit aus. Doch, 6 Monate bist du dran gebunden. Pech gehabt, du wolltest ja ein Budget haben. Völlig ungeklärt, was in diesen Fällen passiert. Was hat der Gesetzgeber aus der alten Regelung des 14 oder der trägerübergreifenden Koordination, Bedarfsermittlung gemacht? Er hat zunächst einmal die frühzeitige Prüfung des trägerübergreifenden Reha-Bedarfs von Amts wegen betont in § 9 bis 11. Ob das so von wesentlicher Bedeutung ist oder von großer Relevanz ist, weiß ich nicht. Wenn man sich dahinter steckt die Vorstellung, jeder Leistungsträger soll über seinen Tellerrand hinausschauen. Also wenn jemand kommt und einen Leistungsantrag stellt, dann muss der betreffende Leistungsträger auch sehen, dass er unter Umständen dafür sorgt, dass ein Reha-Verfahren eingeleitet wird. Wenn ich das Meistbegünstigungsprinzip zugrunde lege, bin ich sowieso vielleicht bei dem gleichen Ergebnis. Der Gesetzgeber hat Regelungen, strikte oder formalisierte Regelungen zur Bedarfsermittlung eingeführt, die ich im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit nicht im Einzelnen ausführen kann. Jedenfalls haben wir jetzt ein formalisiertes Ermittlungsverfahren über die Bedarfe mit der Gefahr bestehender oder von Fehlern, die gemacht werden. Wir haben aber, was noch gravierender ist, eine Neuregelung der Zuständigkeitsklärung in dem Sinne, dass wir die Möglichkeit, im Gesetz die Möglichkeit vorgesehen ist, dass der Zweitangegangene an einen Drittangegangenen weiterleitet. Wenn Sie sich erinnern, altes Recht, einmal weiterleiten, Schluss, mehr gibt es nicht. Jetzt darf an einen Drittangegangenen weitergeleitet werden mit der Zustimmung dieses Drittangegangenen. Es darf, und jetzt kommt es noch dicker, wenn schon mal eine Monoträgerschaft eingeführt worden oder eingetreten ist, kann diese Monoträgerschaft wieder im Rahmen des Teilhabeplanverfahrens rückgängig gemacht werden, wenn die sich nur einig sind, alle Leistungsträger, unter bestimmten Voraussetzungen, die an sich schon problematisch sind, was das bedeutet. Eine Voraussetzung ist, dass der Betroffene selbst nicht aus wichtigem Grund widerspricht. Das sind Prozesse vorprogrammiert in solchen Fällen. Dann haben wir im Gesetz eine Regelung, die voller Fristen ist. Fristen, ich sage es mal, Fristen, 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 Entscheidungsfristen, Vorlagefristen, Mitteilungsfristen, wenn andere Leistungsträger angegangen worden sind, an Reha-Träger. Wir haben ein formalisiertes Teilhabeplanverfahren, wenn mehrere wenn mehrere Rehabilitationsträger betroffen sind oder mehrere Leistungsgruppen betroffen sind, aber auch auf Wunsch des Betreffenden in sonstigen Fällen ein Teilhabeplanverfahren. Und wir haben, jetzt wird es dann noch komplizierter, noch zusätzlich ein Gesamtplanverfahren, wenn der leistende Rehabilitationsträger der Eingliederungshilfeträger ist. Bis 21.12. der Eingliederungshilfeträger das SGB 12 und ab 1.1.2020 der das SGB 9. Also ein ungeheuer kompliziertes, formalisiertes Verfahren mit einer Vielzahl von zwingenden Verfahrensvorschriften und auch einer Vielzahl von besonderen Beteiligungen des Betroffenen. Ich will sie gar nicht einzeln aufzählen. Ich habe sie mir mal, ein Kollege hat immer gesagt, ich gehe mal mit dem Finger durchs Gesetz. Ich habe innerhalb kürzester Zeit 24 verschiedene besondere Beteiligungsformen des Betroffenen gefunden in diesem Verfahren. Unterrichtung, Widerspruch, Unterrichtung, Begutachtung, Wunsch, Verlangen, Abstimmung, Zustimmung, 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 Vorschlagsrecht, Anhörung, Information. Ich könnte es sofort führen. Ich überlasse es Ihnen, sich darüber ein Bild zu machen, ob dies ein Verfahren ist, das für den Betroffenen transparent ist. Ich überlasse es auch Ihnen, zu entscheiden, ob die Behörde hier nicht überfordert ist. Jedenfalls kann man eins sagen, mit dieser gesetzlichen Regelung hat der Gesetzgeber die Grenze dessen, was man koordinierend, trägerübergreifend regeln kann, und die Grenze dessen, was man Transparenz nennt, jedenfalls bis oben hin ausgelotet. Nach meiner Feststellung geht es nicht mehr. Nur die Regelung ist da. Und das bedeutet, sie muss angewandt werden. Und sie muss so angewandt werden, dass sie möglichst praktikabel ist vor dem Hintergrund der UN-Behindertenrechtskonvention oder des Paragraphen 2 Absatz 2 SGB 1, wonach die Rechte oder die Normen so auszulegen sind, dass Rechte möglichst umfassend gewährleistet werden, muss man auch die Verfahrensrechte entsprechend auslegen, und zwar immer mit dem Ziel vor Augen, der betroffene, behinderte Mensch ist der wesentliche Gesicht oder ist das wesentliche Ziel dieser Regelung, nicht die Behörde. Die Behörde dient nur da insoweit dem behinderten Menschen. Also hier müssen dann die Auslegung muss sich immer an den Interessen des Betroffenen ausrichten, nicht an den Interessen der Behörde. Und dann will ich an dieser Stelle Schluss machen, weil wir noch Zeit haben wollten für eine kurze Diskussion. Also bitte nicht nur Fragerunde. Ich diskutiere lieber als Fragen zu beantworten. Ich beantworte auch Fragen.
Ja, Herr Eicher, auch als Nicht-Juristin habe ich verstanden, dass Sie da durchaus einige